so lieb zu mir. Dankeschön. Ein bisschen, ja, das. Jawohl, perfekt. Vielen Dank. Soll ich irgendwas machen? Nee, ist okay. Höher? Nach außen. So? Super, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Also ich sage jetzt einfach mal zu euch allen du. Wenn hinterher ja jemand gerne möchte, dass ich wieder sie sage, dann mache ich das auch, dann sagt mir das einfach. Jetzt ist es für mich einfacher, unter den Frommen sagt man halt einfach du. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ja, ich danke euch ganz sehr, dass ihr mich so herzlich willkommen habt. Wir hatten schon vor dem Gottesdienst eine mega schöne Anbetungszeit. Ich danke euch. Also, ach, herrlich, ne? Da kann ich so richtig abtauchen und ich muss es einmal nicht selber machen. Das ist richtig schön, einmal so dabei zu sein. Das ist schön. Ich finde auch den Flyer total schön, den ihr gemacht habt. Wasser ist mein Element und das war so herrlich blau, das hatte was von Urlaub. Ja, vielen Dank dafür. Lebst du noch oder glaubst du schon? Ich habe das gelesen und habe gedacht, ja, was denn das für eine Frage, ne? Und dann habe ich mit Gabriel kurz darüber erzählt, Gabriel da hinten, mein kleines Kind, kleines Kind, und der sagt, na Mutti, das ist doch ganz einfach, das ist doch wie bei IKEA. Lebst du noch oder wohnst du schon? Und ich habe mich gefragt, was kann er denn damit jetzt wohl meinen? Lebst du noch oder wohnst du schon? Also auch bevor ich IKEA kannte, wohnte ich ja schon. Und ich habe dann so eine Weile überlegt, was wohl IKEA damit sagen will. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass sie vermutlich meinen, sie machen den Unterschied zwischen einfach nur leben und richtig wohnen. Und ich glaube, ein bisschen so ist das mit dieser Frage auch, lebst du noch oder glaubst du schon? Die meisten Menschen, die mir begegnen, sind ziemlich lebendig, haben mit Glauben überhaupt nichts zu tun und da gibt es dann etwas oder jemanden, der den Unterschied macht. Und die Bibel sagt dazu in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Etwas im Leben hat sich radikal verändert und nicht durch IKEA, sondern durch Jesus. Er macht also einen Unterschied. Er macht den Unterschied. Und ich will euch heute einfach ein paar Geschichten erzählen aus meinem Leben. Man hat mir gesagt, ich soll bitte nicht kanaanäisch werden. Genau. Und die zweite Frage auf dem Flyer hieß, Geschichte oder Geschichten? Sicherlich ist damit gefragt, ob denn jetzt die Geschichte, die Bibel, die Geschichten, ob das echte Geschichte ist oder ob das einfach nur irgendwelche Geschichten sind. Ich glaube, dass das echte Geschichte ist. Ich bin davon überzeugt. Und ich glaube, dass das eine so echte Geschichte ist, dass sie bis heute Geschichten produziert, die wieder Geschichte schreiben. Ich kann das aus meinem Leben bezeugen und ich will euch ein bisschen davon erzählen. Ist immer wieder überwältigend. Wir haben das erlebt, dass Jesus im Leben von Menschen Geschichten geschrieben hat, die Geschichte geworden sind. Wir haben in der Gemeinde so ein, na, Inner Circle klingt so elitär, so meine ich es nicht, aber so einen festen Kern, so einen Gebetskreis. Und wir haben so eine Chatgruppe und wenn irgendein Gebetsanliegen da ist, dann wird es in diese Gruppe gestellt. Und dann sind wir, glaube ich, 14 oder inzwischen 16 Leute, die dann Hardcore Power beten für dieses Gebetsanliegen. Und wir haben eine Zeit lang gebetet für Oma Lotti. Oma Lotti war eine ältere Dame, die musste operiert werden und ist aus der Narkose nicht wieder aufgewacht. Und der aus der Gebetsgruppe, der das in die Gruppe gestellt hat, ich hatte den Eindruck, wir sollen dahin fahren und für Oma Lotti beten. Ich war über diese Idee im ersten Moment wirklich erschrocken. Was qualifiziert mich denn? Ich habe keine besondere Heilungsgabe. Und wir haben dann darüber gesprochen und er sagt, ja, okay, ich empfinde das auch auf meinem Herzen. Und dann sind wir zu Oma Lotti gefahren. Sie lag auf der Intensivstation im Krankenhaus und dann kamen so die ersten Zweifel, ob wir da überhaupt reinkommen. Wir waren mit einem Familienmitglied und der Tochter von unserem Bruder aus dem Gebetskreis dann dort vor der Tür zur Intensivstation und dann sagt er, was machen wir denn, wenn die uns gar nicht reinlassen? Es war auch noch so ein bisschen Corona. Ich sage, na weißt du was, dann beten wir hier einfach vor der Tür. Sind wir immer noch näher dran als zu Hause, 35 Kilometer von weg. Und der Pfleger kam raus, hat uns reingelassen und uns wirklich alle vier mit in dieses Pflegezimmer auf der Intensivstation genommen. Ich glaube, das ist so nicht üblich. Und dann standen wir am Bett von Oma Betty und mein lieber Bruder aus der Gebetsgruppe und ich, wir standen einer links und einer rechts und wir haben die Hand auf Oma Betty gelegt, Oma Lotti, und wir haben für sie gebetet. Also sie war komplett im Koma, nicht ansprechbar, sie war nicht mehr beatmet, das ging alleine. Und wir haben für sie gebetet und während wir das taten, machte sie die Augen auf. Und ich habe Ronny angeschubst, der mit geschlossenen Augen mir gegenüberstand, auf der anderen Seite des Bettes und ich habe gesagt, hey, guck mal, guck mal. Und wir waren so begeistert von Jesus. Und während wir weiter gebetet haben, ist sie immer wacher geworden. Also sie guckte uns dann an und es gab eine Mimik im Gesicht. Man merkte, dass sie mitbekam, dass wir da waren. Wir sind dann, ich habe ihr dann erklärt, wer wir sind und was wir da so machen. Das macht man ja, gehört sich so. Und dann sind wir ein Stück zurückgetreten, damit die Familie erstmal so ein bisschen bei ihr ranrücken kann. Die haben sich dann unterhalten und die haben sich richtig gefreut. Das haben die Ärzte vorher nicht für möglich gehalten. So. Und dann sind wir wieder zu der Oma, zu der alten Dame ins Bett gegangen und ich habe gesagt, wissen Sie, wir würden uns gerne verabschieden und bevor wir gehen, würden wir Sie gerne segnen, wenn Sie das möchten. Und geben Sie uns doch ein Zeichen, drücken Sie meine Hand. Und sie streckte die eine Hand meinem lieben Bruder entgegen und die andere Hand mir. Und sie strahlte uns an und nickte mit dem Kopf. Und wir segneten sie. Und es ging wirklich konsequent bergauf mit ihrer Gesundheit. Das ist eine Geschichte. Dann sind wir sie besuchen gefahren, als sie in der Reha war. Und dann konnten wir uns noch ein bisschen besser mit ihr unterhalten. Sie war noch ein bisschen orientierter. Und vielen Dank. Oh, ihr seid so gut zu mir. Sie war noch ein bisschen orientierter. Und wir konnten uns ganz, ganz klar unterhalten mit ihr. Und dann sagt sie, ja, also sie habe in der Zwischenzeit dann auch schon mal Bibel-TV gesehen. Und das hätte ihr richtig gut gefallen. Sie hätte was von Gott gehört. Und wir haben dann über Gott geredet, über Jesus und was er gemacht hat für sie. Und dass man so eine Entscheidung für ihn, dass jeder im Leben die selber treffen muss. Dass ihr das keiner abnehmen kann. Und sie nickte ganz brav und ich habe gedacht, oh, manchmal geht ja die Leidenschaft mit mir durch und dann quatsche ich die Leute so zu, dass sie komplett dicht machen. Bis jetzt hat Jesus das immer wieder aufgelöst, auch in diesem Fall. Wir haben uns von Oma Lotti verabschiedet, wir haben noch für sie gebetet und sie gesegnet und sind dann losgegangen. Und ein paar Monate später, als ihre Reha zu Ende war, hat sie uns zu sich nach Hause zum Kaffee eingeladen und wollte sich bedanken. Ich sag, wir waren inzwischen per Du. Ich sag, du brauchst dich nicht bedanken, es ist alles in Ordnung. Das haben ja nicht wir gemacht, ne? Das macht Jesus. Wir waren halt nur an der Stelle da und konnten diesen Dienst leisten. Das hätte Jesus locker auch ohne uns hingekriegt. Wenn du danken möchtest, dann dankst du einfach ihm. Ja, das mache ich außerdem, sagt sie dann. Aber ihr kommt bitte zum Kaffee. Und wir haben gesagt, ja, okay, wenn sie das so gerne möchte. Und sie hat dann Kuchen gebacken und es war super schön. Sie hat uns jedem so eine Kerze geschenkt, weil so viel Licht durch uns in ihr Leben gekommen ist. Und ich habe gesagt, das sind wir gar nicht, das ist Jesus. Und dann nach dem Kaffee trinken wurde sie ganz ernst und dann sagte sie zu uns, wisst ihr, ich habe beim Bibel-TV gucken gehört, dass man sich bekehren muss. Ja, sag ich, haben wir schon erzählt. Wir haben das genannt, du sollst dein Leben Jesus übergeben. Kann ich das auch? Ja, natürlich kannst du das auch. Kann ich das jetzt? Natürlich kannst du das jetzt. Wie mache ich das? Okay, sag ich, ich spreche dir so ein Übergabegebet, so förmlich, ist das jetzt keine Anirsch, nee, versteht trotzdem jeder, oder? Ich spreche dir so ein Übergabegebet vor und du sprichst das so Satz für Satz nach. Und dann sprechen wir dir zu, dass du Gottes Kind bist. So machen wir das. Und wir haben ihr das vorgesprochen, wir haben es mitgebetet, wir haben uns gefreut wie Bolle. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Hat jemand das von euch bestimmt schon der eine oder andere erlebt, dass er dabei war, wenn jemand sein Leben Jesus übergeben hat? Ich sag euch, das ist das mega krasseste, tollste, was man so miterleben kann. Also gleich nach heiraten und Kinder kriegen oder doch davor. Na gut. Es ist unglaublich bewegend. Wir hatten Amen gesagt, dieses Gebet war zu Ende und sie strahlte uns an. Und man hat in ihrem Gesicht gesehen, dass ein Regimewechsel passiert ist. Also es war mega, mega krass. Wir haben das nicht gemacht, das hat Jesus gemacht. Und sie hatte dann noch 2, 3 wirklich tolle Jahre, wo sie mit Jesus unterwegs war. Und dann ist sie gestorben. Sie hat Geschichten erlebt, die ihre Geschichte geworden sind. Und so verstehe ich diese Frage. Natürlich haben wir in der Bibel Geschichten, aber diese Geschichten können Geschichte werden, Wahrheit werden, lebendig werden. Und Oma Lotti hat gestrahlt für den Rest ihres Lebens. Das war mega krass. Es ist so schade, dass ich sie nicht mehr mitbringen konnte. Sind Kirche und Glaube noch zeitgemäß, habt ihr mir als eine weitere Frage geschrieben. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Abend mal recherchiert, was denn so die Menschen darüber denken. Und ich bin auf Statistiken gestoßen, nach denen wir uns in der größten Kirchenaustrittswelle der Geschichte befinden. Und ich habe darüber nachgedacht, woran das wohl liegen kann. Ihr Lieben, es gibt ein Teil Dinge, die erlebe ich in der Seelsorge. Ich glaube, ein großer Grund dafür ist, dass es immer wieder die Menschen versuchen, die Kirche zu bauen, selber zu bauen. Und ich glaube, dass das zutiefst verkehrt ist. Ich glaube, und es steht in der Bibel, dass Jesus seine Kirche baut. Wir haben in der Statistik, die ich studiert habe, gibt es ganz viel Zulauf in freie Gemeinden. Ich kenne euch noch nicht so gut, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Die großen Kirchen verlieren ganz viele Mitglieder. Da gibt es diese Skandale mit sexuellem Missbrauch und die Idee, wenn ich keine Kirchensteuer zahle, spare ich Geld. Aber es gibt auch ganz, ganz reale, ganz, ganz fühlbare Gründe dafür. Und ich begegne Menschen, die das so erleben. Ich begegne Menschen, die sagen, es ist für mich ganz schlimm, wenn ich in die Kirche gehe, dass ich da völlig fremd bin. Ich gehe dahin und keiner sieht mich, keiner hört mich und dann gehe ich wieder. Ihr Lieben, das ist bei euch nicht so. Ne? Ich war noch gar nicht ganz in der Tür, da kamen schon die Ersten und haben mich herzlichst begrüßt. Wir haben uns noch nie im Leben gesehen, behaltet es bei und baut es aus. Und dann gibt es Leute, die kommen und sagen, weißt du, die Kirche, die kann mich mal. Also was die Menschen alles falsch machen, und wir sind Menschen, wir werden immer wieder Fehler machen. Und was Gott alles falsch macht, wenn er das und das und das und das zulässt, das geht gar nicht. Wer an so einen Gott glaubt, der ist vollkommen verblödet. Da braucht man auch nicht viel diskutieren. In aller Regel fange ich dann an, für die Leute zu beten, ohne dass es jetzt herablassend klingt. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ich habe mich orientiert. Ich habe in der Kirche nicht die Spiritualität gefunden für mein Leben, nach der sich mein Herz sehnt. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist ein kardinaler Knackpunkt. Wenn wir an einen Gott glauben, der Wunder tut, tun wir das? Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut, bis heute. Und wenn die Menschen, die gehen in die Esoterik, in den Okkultismus, die suchen sich ihre Nischen, wo sie spirituell Erfahrungen machen können, bis hin zu Drogen und weiß der Geier. Ich könnte da, das würde den Abend sprengen, glaube ich. Menschen, die sich Bindungen auferlegen, einfach weil sie in der Kirche oder in der Welt oder überhaupt, wo sie sind in ihrem Setting, nicht finden, wonach ihr Herz sich sehnt. Und ich glaube, dass Gott aus uns Menschen gemacht hat, die ganz tief in sich von der Schöpfung angefangen eine Sehnsucht nach Gott haben, nach dem übernatürlichen Wesen, nach der Spiritualität, die wir in der Beziehung zu Gott erfahren können. Christen glauben, dass es den Himmel und die Hölle gibt. Glaubt ihr das auch? Du nix. Mein Herz gehört dir. Ich glaube das auch. Und das ist ein großes Thema in der Seelsorge. Also was wir so erleben. Als ich damals angefangen habe, damit 13, 14, 15, waren meine hauptsächlichen Aufgaben Hände halten, Tränen trocknen und trösten. Und mein Gebet war, Herr, du kannst alles mit mir machen, aber schick mich nicht in eine Seelsorge, wo es um den Teufel und die Dämonen geht und schick mich bitte nicht in eine sibirische Missionsstation. Manchmal heute frage ich mich, ob das wohl noch kommt mit der sibirischen Missionsstation. Mit der Seelsorge von Leuten mit Bindungen aller Arten in diesem Bereich haben wir fast täglich zu tun. Und das ist so ein Feld geworden. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber der Feind, der Teufel, die alte Schlange, Satan, der will nicht, dass Kirche funktioniert. Und deswegen haut er da rein, wo es der Kirche wehtut. Und das ist Beziehung zu Gott. Und sowas Lebendiges, Bewegendes finden, dass ich erlebe, dass Gott mit mir spricht, aus seinem Wort, durch Gedanken oder hörbar, auf die unterschiedlichste Weise. Und wir erleben, wenn Menschen frei werden, wie sich ihr Leben verändert und wie sie losgehen und das, was sie an, ich sag mal, spiritueller Erfahrung, Befreiung, frei werden, ist eine spirituelle Erfahrung, wie die dann unterwegs sind. Wir haben das in der Gemeinde. Und es ist unglaublich. Das Alte ist vergangen, es ist alles neu geworden, erinnert ihr euch? Ich versuche immer den Menschen zu sagen, wenn ihr morgens aus dem Bett aufsteht und eure Füße den Boden berühren und der Teufel sagt, oh, nicht schon wieder, dann seid ihr genau richtig. So, ihr müsst nichts Großes schaffen, das sagt euch Jesus, der macht das mit euch. Aber seid mutig. Für manche ist das alles so gruselig und so, was mit dem Teufel zu tun hat. Das ist es gar nicht, weil Jesus größer ist und weil er den Teufel besiegt hat. Keiner von uns muss sich fürchten. Aber eigentlich ist das auch nur mal so am Rande. Wenn Jesus von seiner Gemeinde spricht, dann spricht er von einem Leib mit vielen Gliedern oder von einer Herde Schafe. Erinnert ihr euch bestimmt an das Gleichnis mit den Schafen, mit den 100, von denen eins verloren ging. Und es war ihm das eine so wichtig, dass er nachgegangen ist, bis er das gefunden hat, rausgesammelt aus den Dornen und wieder nach Hause getragen. Und ich glaube, das ist, was er sich super sehr wünscht, dass seine Kirche aus Leuten besteht, die miteinander so unterwegs sind, die Glieder sind, die miteinander an einem Leib funktionieren. Und ein Bild, das ich ganz besonders schön finde für Kirche oder für Gemeinde, das Jesus braucht, ist die schöne Braut. Sie soll toll angezogen sein und ihr Kleid soll keine Flecken haben und sie soll sauber sein. Und ich habe so gedacht, wenn ich mich so an meine Brautzeit erinnere, wie sehr der Fokus darauf war, ein passendes Kleid zu finden. Und nach unserer Hochzeit, war das Kleid unten, wo es auf dem Boden schlurpte, war das, nicht mehr schön und sauber. Aber so, wie das da im Laden hing und wie wir das anprobiert haben und wie es noch im Standesamt und in der Kirche war, war das super schön und sauber. Und ich glaube auch, das ist was, was Kirche ausmacht. Ihr merkt das bestimmt, wenn ihr irgendwo draußen seid in der Welt und ihr outet euch, dass ihr Christ seid. Und es kommt dann irgendwas Doofes, dass die Leute sagen, na du bist doch fromm, du darfst doch so nicht handeln. So? Aber ich glaube, genau das ist, was uns auszeichnet. Wenn wir uns wirklich unterscheiden von den anderen, wenn wir nicht den ganzen Mist mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass Kirche sehr angepasst geworden ist und den Menschen gefallen will. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass Kirche Jesus gefallen will. Und wenn Kirche Jesus gefällt, dann wird er dafür sorgen, dass sie wächst. Und dann hat sie eine Berechtigung in dieser Zeit. Ich glaube, dass die Frommen von heute, gerade so die Jungen, die sind in diese Zeit gestellt, gerade in diese Zeit, mit einem ganz besonderen Auftrag und mit einer ganz besonderen Berufung. Und ich ermutige euch, jung, ich bin nicht ganz die Älteste, glaube ich, aber die deutlich Jüngeren, ne? also unter 40 vielleicht. Ich würde euch wirklich ermutigen, dass ihr losgeht und dass ihr guckt, Mensch, Jesus, womit kann ich dir eine Freude machen? Wenn ich an deine Gemeinde denke, die die schöne Braut sein will, wo kann ich denn da meinen Fleck abrubbeln? Und ich glaube, dass sich Jesus darüber mega freut. Er ist der, der die Gemeinde baut. Und wir dürfen dabei sein, auch ich in meinem hohen Alter. Es war so niedlich vorhin, als hier kam Junge für Junge, nee, wie war das? Jugend für Jugend. Mega cool, ich fühle mich gleich 10 Jahre jünger. Ich komme immer noch nicht in die unter 40, aber es ist so schön mit euch. Passt Jesus in die heutige Zeit? Ich glaube, ihr ahnt schon, was ich dazu sagen werde. Natürlich. Und ein paar von euch haben vorhin genickt, als ich gefragt habe, ob ihr schon mal dabei wart, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt. Und wie mega schön das ist. Und ich mag das, wenn jemand sein Leben Jesus übergibt und ich ihn dann noch ein bisschen begleiten darf. Und ich sage immer, das ist wie hungrige Babys füttern, da stehe ich total drauf. Wenn man so ganz frisch mit Jesus unterwegs Leute unter den Arm nehmen kann und sagen, Mensch, komm mal, du brauchst dich hier nicht fürchten, du brauchst dich da nicht fürchten und ich zeig dir mal das und ich zeig dir mal das. Und dann beginnt so ein Weg. Und ich habe dafür echt eine Leidenschaft. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr darum bittet, weil am Ende steht und fällt alles mit einer Entscheidung für Jesus. Jesus sagt, keiner kommt zum Vater als nur durch mich. Also nicht ich, sondern er. Nur durch ihn. Und wenn das wahr ist, und ich glaube, dass das wahr ist, und wenn ihr das auch glaubt, dann betet dafür, dass ihr jemandem begegnet, vielleicht erst mal einem, den Jesus euch aufs Herz legt. Aus eurem Umfeld, für den ihr euch wünscht, dass er gerettet wird. Dass Jesus ihm begegnet, dass Jesus ihn annimmt und dass das nicht nur ein Leben ist und ein Glauben hier auf der Erde, sondern Perspektive Ewigkeit. Im letzten Jahr auf der Allianz-Gebetswoche, da darf ich manchmal auch was sagen. Und es war so schön, ein junges Mädchen, so in deinem Alter, Hannes, so. Die kam auf mich zu, die war mal zu Gast bei uns in der Gemeinde, im Gottesdienst, als ich mit Predigen dran war. Und in ihrer Gemeinde kein Gottesdienst war. Und dann waren sie bei uns und ich habe darüber gepredigt, wie das mit dem neuen Leben so ist und mit Jesus. Und ich sprach darüber, wie schön es ist, hungrige Babys zu füttern. Und dann ein paar Monate später trafen wir uns und sie sprach mich an vor dem Gebetsgottesdienst der Allianz Gebetswoche im Foyer und strahlte wie ein Honigkuchenpferd und sagt, das muss ich dir unbedingt sagen. Ich sage, ja was denn? Und ich war mit Predigen dran und wenn ich mit Predigen dran bin, dann bin ich immer so, ne? Ich dachte, wie begeistert du bist und wie begeistert Jesus ist, wenn jemand ihm sein Leben übergibt. Das hat mich so zur Einkehr gebracht und ich habe ihm mein Leben übergeben und ich glaube, in 14 Tagen wird sie getauft. So. Halleluja, ist Jesus gut? Ich bin total begeistert. Das macht mir Freude. Jesus passt in unsere Zeit. Das haben wir erlebt, als unser Sohn starb. Er war von jetzt auf gleich nicht mehr ansprechbar und dann dauert es nur noch ein paar Stunden. Und das war so eine Zeit, vor der wir eine riesengroße Angst hatten. Die ihr Kinder habt, ihr könnt das bestimmt verstehen. Wir haben uns da echt mega gefürchtet davor, was machen wir als so halbweisen Eltern? Wir haben gesagt, wir haben ja wenigstens noch unseren Kleinen. Aber im Prinzip haben wir erlebt, und ich bin heute noch mit vielen von den Onkomüttern befreundet, die zur gleichen Zeit ihre Kinder dort in der Onkologie hatten. Und kaum jemand hat es zurückgeschafft ins Leben oder in die Arbeit. Und wir haben das erlebt, dass wir in so einen Strom aus Gnade gefallen sind. Und wenn man bisher bei allem, was ich euch erzählt habe, gesagt haben könnte, das kann auch ein Zufall sein, das ist kein Zufall. Ich bin eher so ein ängstlicher Typ. Matthias ist eher so ein stiller Typ. Und wir haben uns wirklich gefürchtet vor dem, wenn es denn passiert, was dann passiert. Und wir haben vorher noch miteinander gesessen und gegrillt und unser Sohn hat gesagt, oh Mutti, ich möchte mit euch so ein richtig schönes Grillen machen und du bringst leckeres Mutti-Essen mit. Habe ich super gerne gemacht. Und während wir da saßen, hat unser Kind uns erzählt, wenn mich Gott nicht heilt, und wir haben bis zum Schluss geglaubt, dass Gott das kann. Dann möchte ich möchte keine normale Beerdigung. Ich möchte, dass die Leute bunt angezogen kommen. Das wird ein Fest. Ich möchte keine Orgel. Ich möchte eine Lobpreisband mit Schlagzeug. Und ich habe schon so innerlich geatmet und habe geschluckt und habe gesagt, okay. Und pflanzt mir keine Eisbegonien aufs Grab, bitte. Pflanzt mir da einen Blaubeerbusch hin, über den sich die Vögel freuen, und einen Schmetterlingsflieder für Bienen und Hummeln und alles mögliche Zeug. Ich will das bunt haben und ich will das anders als alle anderen. Und bitte seid nicht traurig. Wir sehen uns wieder. Ich mag bei Jesus sein. Wenn es jetzt nicht besser wird, dann mag ich gerne bei Jesus sein. Und dann dauert es noch bis zum nächsten Morgen. Und wir hatten Gemeinschaft mit den jungen Leuten aus seinem Hauskreis. Wir hatten während der ganzen Zeit des Sterbens Lobpreis und Gebet. Und wir hatten einen Raum, der voll war von der Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Ich wünsche niemandem, dass er sein Kind hergeben muss. Das ist eine der schwersten Erfahrungen unseres Lebens. Die schwerste wahrscheinlich. Aber es war so eine getragene und kraftvolle Zeit. Und das zog sich so durch, bis Manuel begraben wurde. Und dann kamen die Leute, die gesagt haben, aber wenn dann die Beerdigung vorbei ist, dann wird euch das total umhauen. Bis dahin steht man noch unter Adrenalin. Ihr Lieben, mein Zeugnis ist, dieses Adrenalin reicht bis heute. Wir haben Tage, wo wir traurig sind, wo uns unser Kind fehlt. Aber wir wissen, dass er bei Jesus mega gut aufgehoben ist. Besser als hier. Es gab Menschen, die uns prophetische Eindrücke übermittelt haben, dass er vollkommen gesund werden würde. Und wir haben immer darauf gewartet. Und ich glaube, wir haben das falsch interpretiert, weil vollkommen gesund, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Leid, gibt es hier nicht. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Zellen im Körper am Tag absterben, die der Körper reproduziert oder zumindest bedingt reproduziert. Aber richtig gesund, ohne Schmerzen, ohne Tränen, ohne Geschrei. Und unser Kind hatte eine Menge hinter sich. Chemotherapien, Strahlentherapien, MBBG-Therapien. Also es war ein Weg. Und er atmete ein letztes Mal aus, öffnete die Augen. Und es war so ein Strahlen auf seinem Gesicht. So, als würde er die Herrlichkeit Gottes sehen. Als Manu gegangen war, unser großes Kind hieß Manuel, das bedeutet, Gott ist mit mir. Das war er auch, die ganze Zeit. Als er gegangen war, hat unsere Schwiegertochter, er hat noch geheiratet, unsere Anni, gesagt, okay Gott, wir beide, wir machen einen Deal. Ein Jahr, du und ich. Und nach diesem Jahr sage ich, geht oder geht nicht. Entweder wir bleiben zusammen für den Rest unseres Lebens oder es trennen sich unsere Wege für immer. Und wisst ihr, wie wir hardcore gebetet haben? Weil Jesus sagt, ich will, dass alle Menschen errettet werden und keiner verloren geht. Und das ist unser Herzenswunsch auch so. Und ich bin sicher, eurer auch. Und nach diesem einen Jahr hat sich unser Kind taufen lassen. Unser Schwiegerkind. Solange mein Sohn lebte, unser Sohn lebte, sagte sie Eva und Matthias. Und als er gegangen war, fing sie an, Mutti und Papst zu uns zu sagen. Und dann lernte sie in ihrer Arbeit einen jungen Mann kennen. Und ich habe gesagt, du weißt doch, wie das ist mit dem ungleichen Joch. Und willst du nicht lieber gucken, dass du einen frommen Mann findest? Und sie sagte, na ja, aber. So, sie verstanden sich im Leid, er hat auch Verluste erlitten. Und dann, wie wir uns wieder trafen oder wieder miteinander sprachen, erzählte sie uns, Mutti, er kommt mit in die Gemeinde. Und ein bisschen später haben sie denn so einen Männerhauskreis gegründet und Gabriel kam nach Hause und sagte, Mutti, der stellt mega coole Fragen. Da ist wirklich so ein Draht da, der will es echt wissen. Und dann kamen sie im Frühjahr irgendwann und haben gesagt, Mutti, Papst, würdet ihr ihn taufen? Und wir haben gesagt, ja, klar, machen wir. Voller Begeisterung. Manuel hat eine Vision gehabt. Er hat gesehen, dass er an einem Abgrund liegt, aus dem er Menschen rettet. Und er, kurz bevor er zu Jesus gehen durfte, hat er zu mir gesagt, Mutti, das finde ich wirklich schade. Ich hatte ein tolles Leben und ich mag bei Jesus sein. Aber darüber bin ich wirklich traurig, dass ich diese Berufung gar nicht leben konnte. Und wir haben uns darüber unterhalten und eine liebe Freundin hat gesagt, Manu, es gibt auch Berufungen, die über den Tod hinausgehen. Und die Dinge, die sich in der Folge so entwickelt haben, die Spuren, die er hinterlässt, die sprechen ganz klar dafür und es bewegt unser Herz total. Und wir können schon nicht schweigen von der Liebe Gottes, so. Aber die Geschichte von unserem Kind, die kann es schon mal gar nicht. Es ist ein Unterschied. Wir begleiten öfter sterbende Menschen. Und es ist ein Unterschied, ob wir am Sterbebett von jemandem sitzen, der Jesus kennt, oder am Sterbebett von jemandem, der Jesus nicht kennt. Wir haben das immer wieder erlebt, dass wenn wir Menschen, die ihr Herz bei Jesus festgemacht haben, wenn die gehen, dass die in einem tiefen Frieden gehen. Und wir haben erlebt, wenn Menschen gehen, die Jesus nicht kennen, für die der Tod das Letzte ist. Und manchmal denke ich, es bewegt mein Herz mehr als das der Sterbenden, weil ich so sicher bin, dass es etwas gibt nach dem Moment, wo dein irdisches Leben endet. Und das werden sie nicht erleben. Das sagt die Bibel ganz klar. Und ich möchte euch ermutigen, die ihr mit Jesus schon unterwegs seid. lasst nicht nach. Lasst nicht nach, um das Herz von Menschen zu werben für Jesus. Nicht, um sie religiös zu indoktrinieren, sondern um die größte Liebe auf der Welt, die es gibt, einfach weiterzugeben. Wir lesen, was die Bibel sagt, wie die Gemeinden in biblischen Zeiten gestärkt worden sind. Sie blieben beständig im Gebet, in der Lehre der Apostel und im Brotbrechen. Und das möchte ich euch aufs Herz legen. So diese, wir haben in der Bibelschule 3 Gs gelernt. Gottes Wort, Gebet und Gemeinschaft. Und ich habe ein 4. G dazu getan, Gesang. Das möchte ich euch tatsächlich krass aufs Herz legen. So in der Beziehung zu Jesus zu bleiben. Andere mitzunehmen. Ich habe vorhin gehört, dass es auch so eine Chatgruppe, Gebetsgruppe gibt. Findet euch. Wenn einer betet, ist es total cool. Aber wenn 2 beten oder 3 und sie tun das gemeinsam, ist ganz anders Bums hinter. Wort Gottes, lasst es reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus, es ist eine Kraft. Gebet. Vater unser, ich bin noch so sehr bei der Geschichte, es hat mich total, ich habe das gefeiert. Das, was Jesus uns gesagt hat, wie wir beten sollen, lange bevor uns einfällt, wie wir uns selber ausdrücken können, ist ein Gebet, dass wir, da steckt alles drin, ne? Da ist Anbetung drin, da ist Bitte, da ist Fürbitte, da ist nochmal Anbetung, ist alles, was man braucht. Was ein Gebet braucht. Gemeinschaft mit Gläubigen. Corona hat da ganz schön dran genagt. Ich höre das immer wieder aus Gemeinden, in denen ich einmal so zu Besuch bin. Ach na ja, unsere Gemeinde hat einen Livestream und dann brauche ich da gar nicht mehr hingehen. Das haben die in Corona angefangen, das klappt mega. Ihr Lieben, ich glaube, dass Gott sich Gemeinschaft so als ein Leib gedacht hat mit vielen Gliedern, damit sie zusammen an einem Stück sind, in einem Stück, in einer Gemeinde. Wir brauchen, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Wir brauchen, dass wir uns Geschichten erzählen, die Geschichte werden. Wir brauchen, dass, wenn einer in Not ist, der andere da ist, der sagt, ich bete für dich. Dass du wieder Kraft kriegst, dass du wieder aufstehen kannst. Dass du wieder mutiger wirst. Und wenn du gerade nicht beten kannst und wenn du gerade nicht loben kannst, wir stellen uns um dich rum, vielleicht legen wir unsere Hände auf dich, dass du das wieder packen kannst. Und Gesang, finde ich, ist so eine krasse Geschichte, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und aufzutanken. Und alleine ist es schon unglaublich kraftvoll, aber mit mehreren zusammen. Gott sagt in dem Psalm, er wohnt im Lobgesang seiner Kinder. Und das ist, wenn dir Gott sagt, wenn du singst oder du, ich bin dabei, ich stelle mich dazu und ich feiere das, ich wohne da. Kann es was Besseres geben? Vielleicht war das jetzt alles ein bisschen viel für euch. Wenn ihr mögt, dann dürft ihr mich gerne hinterher alles fragen. So, wenn euch noch was beschäftigt hat. Ich bin bestimmt nicht gut, das nehme ich schon mal vorweg, Fragen in einer Minute zu beantworten. Wir waren im März hier und der geschätzte Bruder hat es auch nur bedingt geschafft. Und das war ein diplomierter Theologe. Also seht es mir nach, es kann sein, dass mir das nicht gelingt. Ich danke euch, dass ihr mir zugehört habt. Vielen Dank, Amen.